Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich starte diese letzte Predigt unserer kleinen Predigtserie über Gemeinde, wie ich sie begonnen habe, nämlich mit jüdischem Humor. Und wie ich schon im ersten Gottesdienst, also vor 3 Wochen, sagte, finde ich den jüdischen Humor sehr feinsinnig, sehr zielführend und aufdeckend. Ich lese uns eine kleine Geschichte, die heißt Die besondere Brautwerbung. Einst trafen der Kaufmann Abraham Guggenheim und der Rabbi Moses Mendelssohn zusammen. Der reiche Kaufmann bewunderte den gelehrten Rabbi und lud ihn zu sich nach Hause ein. Und im Blick auf seine Tochter fügte er hinzu, dass er den Rabbi nur zu gern als Schwiegersohn haben würde. Bin ich auf Sendung? Ich habe den Eindruck, ich bin nicht auf Sendung. Ja, ich habe den Eindruck, was ist mit dem Mikrofon tot? Kann das sein? Hört ihr mich? Wir sind, ne? Geht's? Ja? Weiß nicht. Hört ihr mich draußen? Hartmut, was sagst du? Im Flur ist nicht? Gibt's manchmal? Ja. Ich spreche einfach ein bisschen lauter, dann hört ihr das da hinten auch, ne? Ja, alles klar, perfekt. Also wir waren bei Abraham Guggenheim, ne? Der reiche Kaufmann bewunderte den gelehrten Rabbi und lud ihn zu sich nach Hause ein. Und im Blick auf seine Tochter fügte er hinzu, dass er den Rabbi nur zu gern als Schwiegersohn haben würde. Mendelssohn aber hatte große Angst vor einem Besuch und einer Werbung um die Tochter, denn er war durch einen großen Buckel sehr verwachsen und entstellt. Doch eines Tages fasste er Mut, besuchte die Familie Guggenheim in Hamburg und lernte auch die hübsche Tochter der Kaufmannsfamilie kennen. Und wie er befürchtet hatte, war die Tochter erschrocken über sein Aussehen und ließ ihn das durch ihren Vater sagen. Beim Abschied war er noch kurz mit dem Mädchen allein und sie erzählten, ohne dass das Mädchen ihn ansah. Plötzlich fragte die Tochter Mendelssohn, glauben Sie daran, dass die Ehen auf Erden im Himmel geschlossen werden? Gewiss, antwortete Mendelssohn, Sie wissen, dass nach einer talmudischen Sage bei der Erschaffung eines Kindes im Himmel die Partnerin aufgerufen wird. Nun wurde mir eine Frau aufgerufen und dabei hieß es, sie würde einen Buckel haben. Aber ich schrie, lieber Gott, ein Mädchen muss schön sein und darf keinen Buckel haben. Gib mir lieber den Buckel und lass das Mädchen wohlgestaltet sein. Als Mendelssohn das zu dem Mädchen gesagt hatte, stand sie auf und fiel ihm um den Hals. Was Schönes. Berührend, oder? Das geht direkt ans Herz. Ich höre wieder auf zu predigen. Wir lassen das einfach da stehen. Eine Braut muss schön sein. Und die Bibel redet ganz oft davon, dass die Gemeinde so eine Braut ist. Und ich finde, wenn man heute sich mal hier umschaut, oh, da kommt ganz schön viel Schönheit zum Tragen. Da kommt ganz schön viel Schönheit zum Anblick, ich finde das einfach großartig, was hier vorne ist. Ich find Erntedank jedes Mal ein großes inneres Fest. Es geht direkt an meine Seele und da wird etwas von der Schönheit sichtbar, die Gott uns durch seine Früchte auch gibt. Und wir dürfen als Gemeinde an der Stelle Gottes Schöpfung sichtbar machen und die Schönheit auch zeigen. Und ich finde, das ist ein ganz großer Teil von Gemeindeschönheit, Dinge sichtbar machen, die auf dieser Welt da sind. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt, gib mir erleuchtete Augen des Herzens, dass wir sehen deine Herrlichkeit. Und ich finde, das ist echt Herrlichkeit Gottes. Es ist ein Auftrag von Gemeinde, Schönheit in dieser Welt sichtbar zu machen. Und Gemeinde selber sollte eigentlich auch schön sein. Ist Gemeinde immer schön? Ist sie immer faszinierend? Strahlt sie immer etwas von dieser Gottesschönheit wider? Schauen wir doch mal hinein in die Geschichte der Gemeinde. Ich habe da mal einen Brief ausgesucht aus dem Neuen Testament, den Korintherbrief. Ja, und da heißt es im 1. Korinther: Meine Brüder und Schwestern, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Okay, Streit. Ob das so schön ist? Oder dann heißt es weiter. Moment, hier haben wir es. Ich habe mich einmal verblättert. Überhaupt hört man bei euch von verbotenen sexuellen Beziehungen. Dabei geht es um ein Verhalten, wie es nicht einmal bei anderen Völkern vorkommt. Jemand lebt mit der Ehefrau eines Vaters zusammen und darauf seid ihr auch noch stolz. Unter euch gibt es Eifersucht und Streit. Und so geht das weiter und weiter. Überall Eifersucht, Streit, ein durchaus fragwürdiges moralisches Verhalten, also wirklich fragwürdig. Ist die Gemeinde wirklich so schön? Naja, wahrscheinlich waren das einfach Anfangsschwierigkeiten, so wie wir das alle kennen, ne? Man fängt was Neues an und irgendwie bereitet das Schwierigkeiten, es holpert und knarzt überall. Wahrscheinlich wird es einfach mit dem Laufe der Zeit besser, die Gemeinde ist dann eingespielt und alles ist gut. Es gibt ein antikes Schriftzeugnis über diese Gemeinde, die nicht in der Bibel steht. Das nicht in der Bibel steht. Und zwar ist das von einem Werken Clemens verfasst. Clemens ist eine tatsächlich historisch sehr gut bezeugte Person, lebte Ende des 1. Jahrhunderts und war so von 92 nach Christus bis 101 nach Christus Gemeindeleiter. Und zwar in Rom. Er ist wahrscheinlich der Nachfolger von niemand Geringerem als Petrus. Der kannte ihn wahrscheinlich auch noch. Und dieser Clemens war einer unter vielen Gemeindeleitern dort, war jetzt kein Papst oder so, ja. Aber der hat uns etwas hinterlassen. Einen langen Brief, geht um ein paar 60 Kapitel oder so, kann man im Internet frei sich herunterladen bei der Universität Freiburg. Da gibt es solche alten Texte und die Kapitel sind sehr kurz. Das kann man wirklich ratzfatz lesen. Und da merken wir schon, es wurde mit den Korinthern besser. Da heißt es in Kapitel 46, eure Spaltung hat viele verführt, viele in Mutlosigkeit versetzt, viele in Wankelmut, euch alle in Trauer. Und euer Zwist dauert immer noch fort. Eine Schande, Geliebte, eine große Schande und ein Schmach für den Wandel in Christo, wenn man hören muss, wie die fest gegründete und uralte Kirche von Korinth wegen einer oder zweier Personen sich empört gegen ihre Presbyter. Und diese Kunde ist nicht nur zu uns gedrungen, sondern auch zu den Andersgesinnten, sodass dem Namen des Herrn Schmach angetan wird wegen eures Unverstandes, vor euch selbst aber Gefahr entsteht. Es wurde nicht besser. Ganz im Gegenteil. Es ist ehrlicherweise, muss man sagen, schlimmer geworden. Dieses Dokument sagt uns sogar, dass es schlimmer ist als je zuvor. Was ist da los? Tja, und dann gehen wir weiter in die Kirchengeschichte. Da wird einem ganz Angst und Bange um die Schönheit der Braut, von der wir eben auch hören, ja. Also die Bibel spricht an ganz vielen Stellen davon, dass die Gemeinde eine Braut ist und dass diese Braut schön ist. Und dann gucken wir aber in die Realität hinein und merken, ist vielleicht doch alles gar nicht so schön. Und wir gucken vielleicht sogar in die eigene Gemeinde hinein, egal ob aus der Stadtmission oder aus einer anderen Gemeinde kommt, und entdecken, ist halt schon auch manchmal schwierig. Man könnte auch sagen, die Braut hat Makel, Schrammen. Vielleicht ist sie sogar verwundet. Eine Braut muss doch schön sein. Eine Braut soll nicht hässlich sein. Kann man denn so eine Braut, die offensichtlich Makel und Schrammen hat, lieben? Also ob man es kann, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ein Mann es konnte und kann, und das ist Jesus. Und der tut das. Und davon hören wir in dem Text, den ich euch vorlese, aus Epheser 5. So ein Text, den man gerne dazu verwendet, um über Beziehungen zwischen Mann und Frau nachzudenken. Darum geht's heute nicht. Sondern es geht um die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und zwar heißt es in Epheser 5, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch sein Wort wäscht er sie rein. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken, Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. Genauso sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, als wären sie ihr eigener Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Noch niemand hat jemals seinen eigenen Körper nicht geliebt. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn, wie Christus es mit seiner Gemeinde tut. Jesus liebt seine Gemeinde. Und nicht nur ein bisschen. Er liebt sie so sehr, dass er für sie stirbt. Unglaublich. Das ist das Größte, glaube ich, was man als Mensch überhaupt machen kann, für jemanden sterben. Aus lauter Liebe. Jemanden retten aus einer sehr bedrohlichen Situation heraus und für diese Person sterben. Das macht Jesus. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, wann Jesus stirbt, ist das schon beachtlich, denn er stirbt zu einem Zeitpunkt, da gibt es die Gemeinde noch gar nicht. Da ist die Gemeinde noch gar nicht gegründet. Jesus hat keine Gemeinde gegründet. Das müssen wir einfach mal festhalten. Er liebt und stirbt für jemanden, der noch gar nicht da ist. Wie geht das denn? Kann es sein, dass Jesus schon etwas sieht, was wir noch gar nicht sehen können? Ich meine, Jesus stirbt ja auch für uns. Und dabei wissen wir noch gar nicht, was wir alles getan haben werden. Sondern auch alles in der Zukunft. Wer weiß schon, was wir morgen tun? An Dingen, die Beziehungen zerstören. An Dingen, die Beziehungen kaputt machen. Und dafür ist Jesus ja schon gestorben, vor 2000 Jahren. Und auferstanden. Und er liebt auch seine Gemeinde. Und sieht offensichtlich schon etwas und stirbt für sie. Da gibt es sie noch gar nicht. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Hingabe? Er gibt sich hin. Da sind noch ein paar mehr Verben in diesem kleinen Text. Also das waren die ersten beiden. Ne? Er hat sie geliebt, die Gemeinde geliebt. Und er hat sich für sie dahin gegeben. Da sind noch so ein paar Verben, die ich auch nochmal betrachten möchte. Da steht etwas von waschen, von lieben nochmal, von ernähren und von pflegen. Jesus pflegt seine Gemeinde, seine Braut. Als dieser Text geschrieben worden ist, da lebten die Römer. Ne? So, das römische Volk, Antike. Und auch da gab es schon Pflege. Pflege ist keine Erfindung der Neuzeit. Auch die Römer haben gepflegt. Wen haben die Römer gepflegt? Das ist die spannende Frage. Die Römer haben vor allem Soldaten gepflegt. Es liegt auf der Hand, warum? Damit die Legionen Kampfkraft haben. Wenn aber ein Soldat eine Verletzung erlitten hatte, die nicht mehr reparabel war, dann wurde er auch nicht mehr gepflegt. Also man wurde so lange gepflegt, wie es Sinn machte, dass er seine Kraft wieder ins Militär einbringen konnte. Genauso wurden im Übrigen auch Sklaven gepflegt, wenn sie krank wurden. Warum? Weil es Arbeitskraft war und der Ökonomie des Römischen Reiches zugute kam. Aber wehe dir, du hattest eine Krankheit, die nicht heilbar war, dann warst du unten durch. Dann wurdest du nicht gepflegt. Das veränderte sich mit den Christen. Schon Jesus gibt in seinem Leben auf dieser Welt ein Beispiel, dass es bei ihm anders läuft, dass er sich den Schwachen und Abgeschriebenen dieser Gesellschaft zuwendet, wo vielleicht erstmal kein ökonomischer oder militärischer Mehrwert da ist. Er heilt eine Schwiegermutter von seinem Jünger Petrus, vielleicht eine ältere Frau, wo man sich fragt, ja, also jetzt für eine ökonomische, für die wirtschaftliche Situation bringt die nicht so viel. Jesus macht es aber trotzdem. Jesus wendet sich den Lahmen und Behinderten dieser Gesellschaft zu und geht auf sie zu, obwohl sie erstmal keinen Mehrwert in den Augen der damaligen Gesellschaft darstellen. Jesus wendet sich den Aussätzigen zu, die in Lagern außerhalb der Stadt aufbewahrt worden sind und geht zu ihnen und heilt sie, obwohl es keinen Sinn macht in den Augen der Menschen. Jesus wäscht seinen Jüngern am Ende seines irdischen Lebens die Füße. Pflege ist keine Sklavensache mehr, sondern Chefangelegenheit. Jesus pflegt, Gott selbst pflegt, der Höchste, dein Schöpfer, pflegt Menschen. Das ist zugegebenermaßen ein Bild, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist schon mal irgendwann anders gepredigt. Wir haben alle kein Problem damit, wenn wir vielleicht die Gebenden sind. Aber sich selber pflegen zu lassen und dann noch von einer höher gestellten Person, das ist etwas, was in der Gesellschaft außergewöhnlich ist bis heute. Jesus tut es. Jesus tut es auch mit seiner Gemeinde, diese Pflege. Jesus pflegt und ernährt seine Gemeinde. Mit allergrößter Hingabe. Er tut es mit wirklicher Hingabe. Und das erinnert mich an die Einstiegsgeschichte. Und dazu kann man mal parallel aus dem Jesaja-Buch aus dem Alten Testament lesen, wie seine Pflege aussieht. Da heißt es nämlich in Jesaja 53, in Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Er wollte eben nicht, dass wir Schmerzen haben und daran zugrunde gehen bis in alle Ewigkeit, sondern er hat sie auf sich genommen. Und da haben wir wieder den Buckel. Jesus selbst lädt sich diesen Buckel auf, den wir eigentlich haben. Das ist die Champions League der Pflege. Nicht nur zu pflegen, sondern die Krankheit vom anderen wegzunehmen und auf sich zu laden und zu sagen, ich nehme das, ich nehme es dir ab, damit du in aller Ewigkeit Frieden hast und nicht an deinem Buckel der Schuld und der Last zugrunde gehst. Das mache ich für dich, damit du eine schöne Braut bist und wirst. Und das ist ein Prozess, der bis in die Ewigkeit dauert, aber dort Vollendung findet, aber hier anfängt. Und das ist deine Chance. Und damit wären wir bei einem letzten kleinen Punkt. Nämlich, was macht das eigentlich mit uns, die Erkenntnis, dass es um uns vielleicht manchmal gar nicht so gut bestellt ist? Jesus uns als Gemeinde aber liebt und jeden Einzelnen hier liebt. Was macht diese Erkenntnis mit mir? Für mich ergeben sich zwei Ideen. Das eine ist eine Frage. Wo brauche ich persönlich, ganz persönlich, ich als Jens, die Zuwendung und Pflege Gottes? Wo brauche ich sie? Gibt es Bereiche in meinem Leben, und ja, da fallen mir viele Bereiche ein, die ich von Jesus eigentlich pflegen lassen müsste? Bei mir sind das immer wieder Emotionen. Mich tickern viele Dinge. Mich verunsichern Blicke, mich verunsichern Aussagen und dann werde ich emotional innerlich und dann schleppe ich das mit mir rum und dann merke ich, da brauche ich Pflege. Und es gibt einen Moment, wo ich realisiere, dass Gott mir diese Pflege, dass Jesus mir diese Pflege anbietet. Das ist interessanterweise meistens dann, wenn ich eine Predigt vorbereite und eine Predigtrunde um den Schillerteich hier draußen gehe. Und es ist fast immer so, dass ich den Eindruck habe, dass eine Stimme in mir, und ich denke, es ist Jesus, zu mir sagt, Jens, was brauchst du eigentlich jetzt gerade in diesem Moment, mal ganz fernab deiner Predigt? Das bringt mich immer völlig aus dem Konzept, weil ich habe ja ein Ziel, ich muss die Predigt ja schreiben. Aber da ist diese Stimme in mir, die mich erstmal fragt, wie geht es dir eigentlich? Und dann ist es bei mir, darauf zu antworten und zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, du fragst mich gerade was und ich möchte mit dir, glaube ich, darüber ins Gespräch kommen. Und dann erzähle ich ihm, was mich bewegt. Das wäre so ein ganz praktischer Anlauf. Vielleicht sind es bei dir auch andere Dinge, wo du sagst, da brauche ich Pflege. Vielleicht ist es bei dir ein Thema in einer Beziehung, was dich belastet, wo eigentlich Pflege angebracht wäre. Vielleicht ist es deine Arbeit, wo dich Dinge belasten, weil du ständig Druck von oben bekommst und du damit nicht umgehen kannst und vielleicht wäre da Pflege Jesu angebracht. Pflege kann dann aussehen, indem ich anfange zu beten. Vielleicht mal ein Gespräch suche mit einem Seelsorger. Die Bibel vielleicht sogar mal aufschlage. Das hilft mir auch immer wieder. Lässt du dich pflegen? Vielleicht hindert dich aber auch etwas, in Pflege zu gehen. Das kenne ich ja auch. Das kennen wir alle. Manchmal möchte ich auch ganz gerne schmollen, ne? Möchte schmollend in der Ecke stehen und suhle mich auch in meinem Selbstmitleid und kann da auch herrlich drin aufgehen. Oh, das kenne ich sehr, sehr gut. Problem ist, schadet mir und meinem Blutdruck und schadet in der Regel auch meinem Umfeld. Ist einfach so. Hilft keinem. Es ist nur mein Stolz, der da in meinem Weg rumsteht. Das kann manchmal ganz schön lange dauern. Ist aber wirklich nicht hilfreich. Was hindert dich, in die Pflege Jesu zu gehen? Vielleicht ist es aber auch die Illusion, und die entdecke ich in einer wirtschaftsgetriebenen Stadt immer wieder, vielleicht ist es die Illusion, dass ich alles selber schaffen muss. Weil das das Klima ist, was wir hier atmen. Du musst dich selber an deinem Schopf aus deinem Sumpf herausziehen. Hat noch nie funktioniert, bei Münchhausen nicht. Und wenn der Hund seinen eigenen Schwanz jagt, dann machen wir uns drüber lustig. Funktioniert nicht. Ist einfach so. Gib dich nicht der Illusion hin, dass du alles selber regeln musst. Das, was da in der Bibel steht, macht uns das ja letztlich auch deutlich, ne? Jesus pflegt und es tut der Gemeinde am Ende gut. Ah, das ist der zweite Gedanke. Wozu die Pflege? Wenn Jesus Gemeinde pflegt, dann befreit er die Menschen in der Gemeinde zu einem menschenzugewandten Leben. Es geht ja gar nicht immer um mich selbst. Es geht darum, dass wir den anderen sehen. Das ist ja genau das, was passiert, wenn Jesus den Buckel abnimmt. Ne? Also ich hatte einen Deutschlehrer, der hatte einen sehr, sehr schweren Buckel. Und der ging immer so. Und das war für ihn wirklich anstrengend. Das tat einem auch wirklich weh, im Herzen weh, dass wenn er nach oben gucken musste, musste er immer wirklich, das hat physiotherapeutisch, glaube ich, echt wehgetan, den Kopf immer so aus dem Buckel herauszuholen. Das ist nicht gut. Und je mehr ein Buckel mich belastet, je mehr die Emotionen und alles, was da mich belastet ist, je mehr drückt es mich runter. Und je weniger kann ich nach oben gucken. Und je mehr sehe ich nur meine Fußspitzen. Und in dem Moment, wo Jesus hingeht und sagt, komm, gib mir doch den Buckel. Ich kann dir da wirklich helfen. dann kann ich mich vielleicht auch wieder aufrichten. Und dann sehe ich auf einmal, ich bin ja gar nicht alleine. Da sind ja Menschen um mich herum. Mit denen kann ich unterwegs sein und denen kann ich vielleicht auch etwas Gutes tun. Das nennt die Bibel gerechte Taten. Und wisst ihr, was die gerechten Taten derjenigen sind, die Jesus nachfolgen? Ist was ganz Spannendes. Steht im letzten Buch der Bibel. Die gerechten Taten sind das Gewand, das Hochzeitskleid der Braut. Da steht, die Braut durfte sich in feines Leinen kleiden, das hell leuchtend ist und rein. Dieses Leinen ist das gerechte Handeln der Heiligen. Da, wo ich anfange, meinen Nächsten zu sehen, mit ihm unterwegs bin, den kranken Besucher, den sterbenden Besucher, wo ich mich um die Ausgestoßenen dieser Gesellschaft kümmere, wo ich Zeit mit ihnen verbringe, da passieren Dinge, die einen Ewigkeitswert haben. In der Regel sind das nicht die Dinge, die meinem eigenen Vorwärtskommen dienen. Ob das Karriere, Geld, Finanzen, was weiß ich ist. Das sind in der Regel nicht die Dinge, die diesen Ewigkeitswert bezeichnen, sondern das sind die Dinge, die vordergründig, rein ökonomisch gesehen, keinen Sinn machen. Haben wir ja vorhin schon erlebt, ne? Dass die Dinge, die Jesus tut, ökonomisch betrachtet keinen Sinn machen, die aber einen absoluten Mehrwert in der Ewigkeit haben. Es sind interessanterweise die Dinge, die in meinem Herzen eine Resonanz auslösen und wo ich merke, boah, das hatte einen Mehrwert, den ich in Geld und Karriere nicht aufwiegen kann. Und ich möchte dich fragen, wo möchtest du in der nächsten Woche in so einen Ewigkeitswert investieren? Wo möchtest du etwas tun im Namen Jesu, was Ewigkeitswert im Himmel besitzt? Wo möchtest du dir helfen lassen, dass dein Buckel weniger wird, damit du andere Menschen wahrnehmen kannst in deinem Leben? Jesus möchte dir dabei helfen. So habe ich ihn erlebt. Und ja, das ist eine Reise, ne? Die ist nicht zu Ende. Die fängt hier an, die geht jeden Stück ein bisschen weiter, jeden Tag ein bisschen weiter. Aber da, wo sie weitergeht, da fängt Gemeinde an zu leuchten. Und da dürfen wir wahrnehmen, die Schönheit von Gemeinde und die Schönheit der Braut Jesu. Amen.